jetzt die Aufnahme. Ah, ich mache gleich noch die Tür zu. So, wo ist überhaupt? Da ist die Kamera. Okay. Hallo, moin. Da sind wir wieder. Hallo, ihr im Hörsaal. Schön, dass ihr da sind. Hallo am Video. Und wir haben wieder Besuch. 11. Klasse. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Wir sind mitten in der Vorlesung. Es könnte sein, dass Sie nichts verstehen. Und wie Sie sehen, sind meine Studis sehr empathisch und freundlich. Reden Sie gerne trotzdem mit. Wenn Sie Lust haben, was zu fragen oder Kommentare zu machen, nur zu. Niemand wird Sie auslachen. Im Gegenteil, wahrscheinlich finden wir das sogar eher cool, wenn Sie sich beteiligen. Fühlen Sie sich herzlich eingeladen. Und wenn Sie nicht so viel verstehen, nicht wundern, wir sind halt mittendrin. Ne? Sie haben den ganzen Anfang ja verpasst. Aber Sie haben das Live-Erlebnis und das echte Erlebnis. Das ist keine künstliche Vorlesung für SchülerInnen, sondern eine echte Vorlesung für Studis. Und ich fange an mit einer Frage. Brauchen wir so ein Buch? Ich habe ein Ja gehört. Ich zeig mal für die Leute im Video die Tafel, damit die auch sehen, was da steht. Wer von Ihnen kennt denn das Buch, was ich gerne vor dem Mathestudium gewusst hätte? Einige, aber interessanterweise nicht alle. Ah, okay. Die Co-Autorin bei diesem Buch, Mara Jakob, die und ich, wir hatten vorher die Idee. Wir wollten eigentlich so ein Buch schreiben und dann ist uns das andere quasi dazwischen gekommen. Das heißt, die Idee ist schon länger in meinem Kopf und manche Ihrer Kommentare haben mich inspiriert, nochmal darüber nachzudenken. Vielleicht greife ich das nochmal auf. Vielleicht brauchen wir so ein Buch. Ich komme nochmal auf Sie zu, falls die Kobolde in meinem Kopf entscheiden, dass wir das jetzt wirklich machen. Ansonsten möchte ich Sie an den Satz vom letzten Mal erinnern, mit dem wir aufgehört haben. Satz 6.12. Wir haben uns überlegt, dass die invertierbaren Matrizen der Größe n kreuz n über einen festen Körper k zusammen mit der Matrixmultiplikation eine Gruppe bilden und wir haben uns überlegt, dass diese Gruppe isomorph ist zur Gruppe der Vektorraumautomorphismen eines Vektorraums der passenden Dimension, nämlich n, über dem gleichen Körper k und wir haben sogar expliziten Isomorphismus hingeschrieben. Das war einfach eine Variation der Brücke oder Bahnverbindung oder was auch immer zwischen dem Land der Matrizen und dem Land der Vektorraumhomomorphismen, wo wir einfach jedem Homomorphismus eine Abbildungsmatrix zuweisen für feste Bahnen. So funktionierte das und das war am Ende der letzten Vorlesung. Ich bin etwas skeptisch hier mit dem Mikro, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir werden es erleben. Ich habe mich gefreut, dass der Kommentar kam, dass es selten technische Probleme gibt. Ja, ich hoffe, dass es selten ist. Ich habe ja keinen Vergleich. Ich kenne ja nur meine eigenen technischen Probleme. Dann gucken wir weiter. Jetzt kommt nämlich ein neuer Begriff. Und dieser Begriff wird das Problem lösen, das wir letztes Mal schon, irgendjemand von Ihnen hatte danach gefragt, das wir letztes Mal schon besprochen haben, nämlich, dass wir in Wirklichkeit nicht zu Fuß ausrechnen wollen, ob eine Matrix invertierbar ist. Das ist ja ganz schrecklich, ne? Stellen wir uns das mal vor, wir haben eine Matrix, wollen gucken, ob die invertierbar ist. Das heißt, wir müssen jetzt eine potenzielle Inverse hinschreiben mit lauter Variablen und ausrechnen, ob das lösbar ist. Das will niemand. Wir müssen also Theorie entwickeln, um Invertierbarkeit irgendwie anders zu prüfen. Und ein Kriterium haben wir schon. Wenn nämlich die Matrix, die wir da in der Hand haben, eine Abbildungsmatrix ist für einen Isomorphismus, dann liefert Lemma, was war es, 6.11 oder so, dass die Matrix dann invertierbar ist. Das heißt, diese Brücke haben wir schon, über die können wir gehen. Und jetzt entwickeln wir noch mehr Theorie, damit wir noch mehr Kriterien haben. Der Rang von Matrizen ist das nächste Instrument. Wir haben also eine Matrix der Größe n kreuz n über einem Körper k, nennen wir sie A. Und dann möchte ich definieren, was der Rang von A ist. Abgekürzt mit RG, wenn Sie Rang schreiben, was ich auch was gemeint ist. Das ist die K-Dimension des Zeilenraums. Wer erinnert mich nochmal daran, was der Zeilenraum ist? Ja.
Der Zeilenraum war der Raum, der aufgespannt wird, wenn man die Zeilen der Matrix als Basis betrachtet.
Genau. Ob man die als Basis betrachten kann, ist nicht klar, weil die vielleicht keine Basis bilden, weil sie vielleicht... Dankeschön. Genau, ich drösel jetzt nochmal auseinander, weil jetzt vielleicht nicht alle so schnell gedacht haben, wie wir beide. Ich nehme die Zeilenvektoren der Matrix und betrachte den davon erzeugten Teilraum von k hoch m, Anzahl der Spalten. Die Dimension davon gucke ich mir an. Das ist vielleicht die Anzahl der Zeilen, in dem Fall nämlich, wo die eine linear unabhängige Menge bilden und paarweise verschieden sind. Andernfalls kann ich aber die Zeilen einfach als erzeugendes System auffassen. Dann gucke ich mir den Raum an, bestimme die Dimension und diese Dimension ist dann die Dimension des Zeilenraums oder auch der Zeilenrang. Und hier bei mir in dieser Vorlesung ist der Rang der Zeilenrang. Man kann das Ganze natürlich auch anders machen. Man kann sich auch die Spaltenvektoren angucken, kann sich den davon erzeugten Raum anschauen, den Spaltenraum, und könnte dann davon den Rang, also die Dimension hernehmen und könnte das den Spaltenrang nennen. Und das machen auch manche. Das heißt, dann hat man so zwei Konzepte, Zeilenrang und Spaltenrang, und muss sich überlegen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Wir machen jetzt einfach mal was anderes. Wir konzentrieren uns einfach mal erstmal nur auf den Zeilenrang und nennen den Rang. Und es wird klar später, warum ich das mache. Wir kümmern uns gleich noch darum, wie groß der Rang überhaupt sein kann. Vielleicht möchten Sie vorgreifen. Hey, moin. Nachdem wir gerade wiederholt haben, was der Zeilenraum ist, können Sie mir vielleicht sagen, was eine obere Schranke ist für den Rang? Wie groß kann der höchstens sein? Mehrere Leute, dann fange ich mal bei Ihnen an.
Der kann höchstens so groß sein wie die Anzahl der Zeilen.
Ganz genau, denn die Dimension des Erzeugnisses ist beschränkt durch die Anzahl der Vektoren im erzeugenden System. Okay, da haben wir eine obere Schranke. Wollten Sie das auch sagen? Wundervoll. Haben wir vielleicht noch eine andere obere Schranke? Ah, ja. Wieso?
Das sind ja n-dimensionale Vektoren und es kann maximal n-linear unabhängig davon geben.
Moment, bei mir haben Vektoren keine Dimensionen. Ich würde sagen, die kommen aus einem n-dimensionalen Vektorraum. Haben Sie das gemeint?
Ja, das war eigentlich natürlich.
Genau, die kommen aus K auf n. Der hat Dimension m und deswegen kann der, das haben Sie völlig richtig gesagt, keine Teilräume haben mit größerer Dimension. Das heißt, ja, es stimmt, wir haben zwei Schranken. Wir haben die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Spalten als Begrenzung. Der Rang kann höchstens so groß sein wie das Minimum von den beiden. Ja, und jetzt sehe ich Leute, die sich freuen, weil sie genau das gedacht haben. Ja, sehr schön. Gut vorausgedacht. Und wir sagen jetzt, dass eine Matrix vollen Rang hat. Genau dann, wenn der Rang so groß ist, wie er möglich, wie er überhaupt möglichst möglicherweise sein kann. Und deswegen haben wir gerade kurz besprochen, was überhaupt eine obere Schranke ist, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie groß der Rang überhaupt sein kann. Wenn dieses Maximum angenommen wird, dann sagen wir, dass die Matrix vollen Rang hat. Kleiner Abstecher. Daher kam die Idee für den Song über Matrizen, also für einen der Songs über Matrizen. Es war eine Klausur, ich weiß nicht mehr welche, es ist mehrere Jahre her. Und es waren sehr viele Klausuren, 150 oder so. Wir saßen da so nachts um drei, keine Ahnung, und haben korrigiert. Und da hatte jemand geschrieben, die Matrix hat Rang. Kommentarlos. Ich vermute, die Person wollte eigentlich schreiben, die Matrix hat Rang 3 oder so. Hat aber dann vergessen, das in der Behauptung noch einzutragen. Und dann stand da, die Matrix hat Rang. Und müde wie ich war, traf das mein Komikzentrum. Und wie das so ist, wenn ich sowas lese und es komisch finde, dann wird daraus manchmal Kunst. Und so kam es dann, Sie werden es ja hören. Aber die Matrix hat Rang, traf mein Kugelzentrum. Wir sollten uns vielleicht ein paar Beispiele anschauen, oder? Wir haben jetzt schon besprochen, wie man begrenzen kann, wie groß der Rang ist. Das haben Sie sich alleine überlegt. Sehr schön. Dann gucken wir uns jetzt Beispiele an. Wir beginnen, ich möchte nicht alles auf einmal zeigen. Wir beginnen mit einer niedlichen 2×2-Matrix, bei der ich vermute, dass Sie den Rang sehen können, oder? Denn wir gucken uns die Zeilenvektoren an, schauen, was die erzeugen und sehen sofort, dass man im erzeugenden System die untere Zeile einfach weglassen kann, denn der Nullvektor trägt ja nichts bei. Und dann haben wir nur noch das Erzeugnis vom ersten Zeilenvektor 1, 1, das Erzeugnis hat Dimension 1, die Matrix hat Rang 1, niemand ist überrascht, oder? Wer braucht dazu noch mehr Erklärung zu diesem allerersten Beispiel? Ja, ich sehe Sie da hinten. Dann gucken wir weiter. Die nächste Matrix, wo wir unten links eine 1 stehen haben statt einer 0, behaupte ich, hat vollen Rang. Und wir haben uns ja gerade überlegt, was bei so einer Matrix voller Rang bedeuten müsste. Das heißt, die Grenze wird angenommen, die Schranke, die wir haben, das ist hier 2. Bei quadratischen Matrizen ist es einfach, da ist ja die Anzahl der Zeilen und Spalten gleich. Okay. Der maximal mögliche Rang ist 2, ja, bla bla bla. Jetzt schauen wir uns die beiden Zeilenvektoren mal an. Hier ist es nämlich so, dass die eine linear unabhängige Menge bilden. Also erstens sind sie paarweise verschieden und zweitens, sie bilden eine linear unabhängige Menge. Beides ist wichtig und ich werde gleich ein Beispiel anschreiben, an dem man sieht, warum. Denn daher kommen auch die häufigsten Fehler, wenn Studis anfangen zu erklären, was der Rang ist in ihren eigenen Worten und dann halt nicht immer richtig. Wir gucken gleich mal. Wir schauen uns also die Zeilenvektoren an. Wir schreiben sie in ein erzeugendes System, gucken uns das Erzeugnis an, sehen, die Menge der Zeilenvektoren ist zweielementig und linear unabhängig. Und deswegen haben wir hier einen Teilraum von R² der Dimension 2. Die Matrix hat Rang 2 und das ist voll. Vielleicht mache ich jetzt mal direkt. Ich bin einfach nur gespannt, was Sie dazu sagen. Oh Mann. Dann können Sie schon nachdenken, während ich die Kamera anpasse. Bitte schauen Sie sich das vertrauensvoll an und sagen Sie mir, was Sie denken. Was für einen Rang hat diese Matrix und warum? Und wo muss man vielleicht aufpassen?
Ich würde sagen, die hat Rang 1.
Warum?
Weil wenn wir davon die das mit den Zeilen fällt gerade der Begriff nicht ein, dass wir halt.
Danke, genau, wir müssen üben, diese Sachen auszusprechen. Ja, vielen Dank. Gehen wir erstmal weiter.
Also wir haben dann halt ein erzeugendes System mit 1,1 und 1,1 und das sind ja nicht paarweise verschieden. Deswegen können wir das eine 1,1, also gleich, können wir das eine 1,1 rausnehmen.
Das heißt, Sie würden das entscheiden?
Ja.
Würden Sie vorher das überhaupt hinschreiben? Wer würde das vorher einmal hinschreiben? Das ist ja okay, ne? Ist nichts falsch dran. Okay. Und dann würden Sie sagen, der eine ist gleich dem anderen, dann lasse ich den weg und komme daran richtig? Okay. Und dann erzählen Sie weiter, wie kommen Sie jetzt zu Dimension 1?
Und dadurch, dass es halt nur ein Vektor ist, komme ich darüber dann halt zu Rang 1.
Bei welchem Vektor würde man dann nicht auf Dimension 1 kommen? Bei welchem Vektor ist immer irgendwas anders? Na, welcher ist es?
Der
Nullvektor. Wenn das der Nullvektor wäre, dann wäre die Dimension nicht 1, obwohl da auch ein Vektor steht. Warum? Was ist die Dimension dann?
0.
Genau. Dankeschön. Es gibt Matrizen von Rang 0. Die sind meistens langweilig. Hier schreiben wir zweimal den gleichen Vektor. Das machen wir normalerweise nicht. Wir würden ihn sofort weglassen. Aber der Punkt ist ja, dass Sie erstmal auf die Zeilenvektoren gucken und sich die erstmal hinschreiben. Was ist problematisch an folgendem Statement? Man guckt sich die Zeilenvektoren an und ob die eine linear unabhängige Menge sind. Das kann man ja erstmal machen. Aber was passiert dann in einem Fall wie diesem? Ist die Menge der Zeilenvektoren linear unabhängig? Warum nicht? Warum denken Sie nein? Ja, Sie haben Nein gesagt?
Ich?
Ja. Achso, haben Sie sich nicht gemeldet? Dann habe ich das
gesehen. Ich habe mich gemeldet.
Ah, dann habe ich das falsch interpretiert. Ich habe Ihre Hand gesehen, ja?
Ja, weil 1, 1 gleich 1 mal 1, 1 ist. Also das heißt, man kann den Vektor als linear Kombination nicht im anderen aufnehmen.
Ja, aber in der Menge. Liegt in der Menge der Zeilenvektoren der Vektor 2, ne?
Ja.
Nein. In einer Menge liegen Sachen nur einmal, nicht mehr. Das ist ja. Aber sehen Sie, da passieren die Fehler. Man könnte auf die Idee kommen, zu sagen, na, die Zeilenvektoren bilden eine linear unabhängige Menge, also ist der Rang voll. Aber wir sehen hier, dass das falsch ist. Wenn sich nämlich Vektoren wiederholen, dann tauchen die in der Menge der Vektoren nur einmal auf. Das heißt, wir haben da weniger, als wir Zeilen haben. Und dann reicht die binäre Unabhängigkeit nicht mehr, um vollen Rang zu bekommen. Der ist dann trotzdem kleiner. Das heißt, hier ist er 1 und nicht voll, obwohl die Menge der Zeilen von binär unabhängig ist. Das ist so subtil und es wird so oft falsch gemacht. Und zwar nicht nur von Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, sondern auch von fortgeschrittenen Studis. Die sagen das dann so umgangssprachlich und wenn man sie fragt, meinen sie auch das Richtige. Denn wenn man dann so eine Matrix hinschreibt, sehen sie sofort, wo der Fehler ist. Aber die sagen das halt trotzdem so. Und wenn man nicht zweimal drüber nachdenkt, dann übernimmt man das und macht dann vielleicht solche Fehler. Also gut, dass wir es hier jetzt direkt einmal besprochen haben und gut, dass Sie aufgepasst haben und sofort gesehen haben, wo das Problem ist. Und falls Sie jetzt gerade irritiert waren beim Thema, können Vektoren mehrmals in der Menge stehen, dann bitte ich Sie, sich eine Notiz zu machen und das vielleicht auch irgendwie gut erkennbar auf Ihren Spickzettel zu schreiben. Denn wir arbeiten ja gerade viel mit Mengen von Vektoren und erzeugen Systeme und so. Und das ist wichtig, dass Sie das parat haben und dass Sie nicht da dann an so subtilen Stellen auf einmal einen Fehler machen. Das wäre schade. Ja.
Ich glaube, ich habe noch ein Verständnisproblem.
Ja.
Wenn man jetzt, also für den Zeilenrang betrachtet man ja die Spalten.
Nee, für den Zeilenrang betrachtet man die Zeilen. Deswegen heißt der Zeilenrang.
Ja, okay. Aber
oder was meinen Sie? Was meinen Sie mit man betrachtet die Spalten?
Weil in dem. Ich glaube, das ist klar geworden.
Sie haben ja recht, dass die Spalten eine Rolle spielen, aber ich bin nicht sicher, ob wir gerade das gleiche meinen.
Ja, ich habe nur in meinem Kopf nur mit Zeilenspalten ein Problem, aber ich glaube, ich habe es jetzt.
Ja?
Ja.
Man könnte das ja auch mit den Spaltenvektoren machen.
Ja, dann hätte man halt einen Spalten. Ist ja jetzt auch
in diesem Beispiel wäre es egal. Okay. Ja, genau. Nee, aber vielen Dank für den Hinweis und auch danke, dass Sie gerade kurz beim Sprechen thematisiert haben, dass es schwierig ist, das in Worte zu fassen. Das ist nämlich ganz oft das Problem. Einer der Gründe, warum ich jetzt das Thema RAN auch etwas anders behandle als im vorherigen Durchgehen bei der binären Algebra, ist genau das. Ich habe gemerkt, dass das ein Thema ist, bei dem Studis dann zwar irgendwie wissen, was man rechnet, aber sie haben Schwierigkeiten, das in Worten zu erklären. Also üben wir das. Wer erklärt jetzt nochmal zusammenhängend in 2, 3 Sätzen, warum diese Matrix RAN 1 hat? Los geht's, wir üben das jetzt. Ja.
Also sie hat die Zeilenvektoren 1, 1 und 1, 1.
Ja.
Und wenn man das als Erzeugungssystem hinschreiben würde, hat man die untere Darstellung.
Ja.
Für die Basis ist aber, kann man aber 1, 1 weglassen, weil man den einen 1, 1 Vektor mit dem anderen 1, 1 Vektor einfach darstellen kann.
Ja.
Und da wir dann die Dimension betrachten, muss man auf die Basis schauen, die dann 1, 1 ist. Und da ein Element da drin ist, ist der Rang 1.
Da ein Element darin ist und?
Und es eine Basis ist.
Ja, und warum ist es eine Basis? Was hat der Vektor?
Weil es linear unabhängig ist.
Und warum ist es linear unabhängig?
Weil man den Nullvektor nur mit der trivialen Null darstellen kann.
Danke, dass Sie so durchgehalten haben. Es hätte gereicht zu sagen, weil es nicht der Nullvektor ist.
Okay.
Genau. Also ein Vektor, in dem Moment, wo es nicht der Nullvektor ist, sind Sie safe. Dann ist alles prima. Aber vielen Dank. Gut, oder? Gut gemacht. Gucken wir weiter, wir haben noch mehr Beispiele. Hier kommt eine nicht-quadratische Matrix, 2 Zeilen, 3 Spalten. Und wir haben uns ja vorhin überlegt, dass das Minimum der Anzahl der Zeilen und Spalten eine Schranke ist für den Rang. Das heißt, hier ist es 2. Deswegen können wir auch in dem Moment, wo wir sehen, dass die beiden Zeilenvektoren verschieden sind und eine linear unabhängige Menge bilden, wo ich denke, dass Sie das sehen. Sie sehen ja jetzt schon sehr viel. In dem Moment können wir sagen, wenn wir jetzt den Teilraum uns anschauen von R hoch 3, der davon erzeugt wird, dann hat er Dimension 2, denn die beiden Vektoren, die da stehen, bilden eine Basis dafür. Okay? Und gleichzeitig ist der Rang voll. Das sieht vielleicht komisch aus. Vielleicht hätten manche von Ihnen gedacht, 3 wäre voll. Aber 3 geht ja gar nicht. Da sind ja nur 2 Zeilenvektoren. Die können nichts Dreidimensionales erzeugen. Einverstanden? Dann kommt die nächste Matrix, da habe ich ein bisschen was verändert und der Rang bleibt aber 2. Warum? Wer erklärt mir, warum der Rang der zweiten Matrix 2 ist? Er könnte ja auch 3 sein. Theoretisch gibt die Größe der Matrix das her. Also los, und wir üben wieder, wie man das alles erklärt. Bitte schön.
Also in dem Fall, wenn man jetzt die ganzen Zeilen der Matrix als Vektoren in einem Erzeugungssystem betrachtet,
Erzeugenden-System, ja, danke.
Erzeugenden-System, dann wäre dieses nicht linear unabhängig.
Ah, oh, das fand ich jetzt schön. Moment. So, wenn man jetzt die drei Vektoren hinschreibt und sich das als Erzeugenden-System betrachtet, dann ist das kein linear unabhängiges Erzeugenden-System, also keine Basis. Ja, cool. Das heißt, Sie sehen die lineare Abhängigkeit, ich sehe sie auch. Wer sieht sie nicht? Wer möchte noch mal kurz eine Erklärung haben, warum da? Alle sehen das. Ich sehe schon, Sie sind gut vorbereitet auf die Klausur, super. Hey, ohne Sarkasmus. Ohne, nee, völlig ernst gemeint. Alles klar. Und wie kommen wir jetzt darauf, dass der Rang genau 2 ist? Sie haben jetzt ja quasi begründet, warum er nicht 3 ist. Und das haben Sie auch völlig richtig begründet. Und wie würden Sie jetzt argumentieren, dass der Rang 2 ist?
Weil die aus der linearen Abhängigkeit eben folgt, dass man mindestens einen Vektor eben rausgeben kann.
Danke, dass Sie mindestens gesagt haben. Ja, und dann?
Und dann überprüft man eben nochmal, ob sie linear abhängig ist.
Aha, das heißt, genau, das heißt, man lässt jetzt zum Beispiel den untersten weg, nimmt die oberen beiden und guckt, ob das jetzt eine linear unabhängige Menge ist.
Genau, und in dem Fall, wenn der unterste jetzt weg ist, dann ja, wäre sie tatsächlich linear unabhängig.
Ja.
Und da die Dimension immer ja, klar ist, eigentlich ist.
Ja. Genau. Genau, danke schön. Das heißt, wir spielen hier das Spiel, das wir eigentlich schon kennen. Da steht ein erzeugendes System und wir gucken, ob es minimal ist. Und wenn nicht, streichen wir halt weg, bis es minimal ist, dann zählen wir, denn wir wissen ja aus der Theorie, die wir schon haben, dass wir dann bei einer Basis angekommen sind, dann zählen wir, wie viele Vektoren da noch stehen und damit haben wir dann den Rang der Matrix. Okay, ich sehe jetzt schon so, ja, klar, war mir schon die ganze Zeit klar. Schön. Und jetzt kommt Matrix-Sudoku, eins meiner Lieblingsspiele. Ergänzen Sie bitte die folgende Matrix so, dass sie vollen Rang hat. Da steht die Matrix. Die sieht so ähnlich aus wie die da oben. Ich habe nur die unterste Null in der Mitte ersetzt durch ein Kästchen. Da dürfen Sie jetzt irgendwas eintragen. Und ich wünsche mir gerne, dass die Matrix hier rauskommt, vollen Rang hat. Wie müssen Sie es machen? Mal gucken, mit wem habe ich noch nicht gesprochen? Ja. Okay, Moment. Also erstmal kam 1. Und dann jede Zahl, die nicht 0 ist. Das ist aber mutig. Okay, gucken wir mal. Das heißt, wir schreiben jetzt die Vektoren und jetzt behaupten Sie für jeden Parameter a, der nicht 0 ist, spannen Sie einen dreidimensionalen Teilraum von R Teil auf. Ja, Sie haben recht. Völlig richtig. Dankeschön. Wer wollte noch sagen, sowas wie 1 oder so, also eine konkrete Zahl? Genau, das war auch meine erste Idee. Und wer hatte auch direkt gesehen, dass man da auch jede andere von 0 verschiedene... Ah, ja. Okay, das heißt, ich sehe jetzt Matrix-Sudoku, können wir spielen? Ja, gut. Matrizen machen so viel Spaß. In der Übergangsserie werde ich auf jeden Fall noch Bonusaufgaben stellen mit Matrizen. Ja.
Wenn man jetzt 1 ersetzt, hat man ja aus der letzten Zeilenvektor vielleicht den letzten zweiten Vektor. Ist das irgendwie problematisch?
Nö. Warum soll das problematisch sein?
Es gibt ja auch diese Spalten, den Spaltenraum, und wenn man es irgendwie zusammen kombiniert, dann sind die ja doch gleich.
Ach so, Sie meinen, wenn man die Zeilen und die Spaltenvektoren benutzt. Das könnte man machen. Ich habe noch nicht gesehen, dass Leute das gemacht haben. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwo schon mal gesehen habe. Ich glaube nicht. Das ist eine lustige Idee, aber ich habe die noch nicht gesehen. Und deswegen würde ich sagen, nö, ist überhaupt nicht problematisch. Jetzt beweisen wir was. Und zwar beweisen wir eine Verbesserung oder wie ich sagen würde, Anreicherung unserer coolen Dimensionsformel. Unsere Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen, die ich sehr gefeiert habe, sagt ja, wenn ich so einen Vektorraumhomomorphismus habe, Alpha, dann ist die Dimension des Startraums dasselbe wie die Dimension des Bildes plus die Dimension des Kerns. Und jetzt bekommen wir eine Möglichkeit, die Dimension des Bildes auszurechnen und zwar einfach über eine Abbildungsmatrix, deren Rang wir bestimmen. Der Rang der Abbildungsmatrix, egal welcher, Sie dürfen sich die Basis aussuchen, egal welcher, ist die Dimension des Bildes. Dann zeigen wir das jetzt mal. Denke ich. Und für den Beweis, Moment, mein Spickzettel hat damit noch nichts zu tun, nee. Für den Beweis brauchen wir, ich gehe mal nach links, Koordinatenvektoren. Kam jetzt eine Weile nicht vor oder nur so ein bisschen im Hintergrund beim Thema, wie kann man mit Vektorraumhomomorphismen arbeiten. Vielleicht erinnern Sie sich. So, Koordinatengedöns, Abbildungsmatrix, Koordinatengedöns. Ja, brauchen heute wieder Koordinaten und zwar zuerst jetzt in Nummer 6, 14. C-Hut, bla bla bla, Abbildungsmatrix und dann behaupte ich, ist die Dimension des Bildes dasselbe wie der Matrix. Und jetzt nehmen wir uns noch mehr Notationen her, das heißt, das kommt sowieso alles mit einer Art. Und ja, wir machen einen Kunstgriff, aber erst nehmen wir Notationen, weil alles ist ja sowieso endlich erzeugt nach unserer Generalvoraussetzung. Also kann ich jetzt die Dimensionen von V und B irgendwie benennen. Ist das irgendwie interessant, wenn die Vektorräume der Nullraum sind? Nee, ne? Denn dann habe ich ja als Basis jeweils nur die leere Menge. Das heißt, da habe ich nichts anzuordnen, das ist uninteressant. Dann habe ich auch nur die leere Matrix. Also mache ich das jetzt für den Fall, dass V und B-Dimension mindestens 1 haben, ansonsten ist es uninteressant. Jetzt, wo ich die Dimension hingeschrieben habe, kann ich den Basisvektoren einen Namen geben. B1 ist Bn bzw. C1 bis Cn. Wir vergleichen nochmal kurz. Die Dimension von V ist n, das heißt, jede Basis hat n Elemente, das heißt, bei einer geordneten Basis erwarte ich n Vektoren. Genau wie bei B, Dimension m, da erwarte ich m Vektoren in der geordneten Basis. Und unsere Abbildungsmatrix A möchte ich wieder mit Einträgen klein a, i, j bewirken. Das sei also A so, dass die Einträge klein a, i, j heißen. Und wir gucken jetzt nochmal, wie viele Zeilen und Spalten A hat. A ist eine Abbildungsmatrix für Alpha von B-Hut zu C-Hut. Das heißt, die Anzahl der Zeilen ergibt sich daraus, wie viele Basisvektoren wir im B-Hut haben. Das sind ja die, die abgebildet werden. Achso, wer braucht nochmal das Bild mit der Abbildungsmatrix mit den Zeilen, was man da so. Haben sie alle? Braucht sie nicht. Okay. Wir werden noch mehr Bilder brauchen. Die Anzahl der Zeilen ist also n. Und die Anzahl der Spalten kommt ja daher, mit was für Vektoren ich dann die Bilder darstelle. Und das mache ich in B, also mit der Basis C-Hut. Also auch n Spalten. Das ist jetzt auch der Moment, wo ich Sie, wenn Sie das möchten, nochmal daran erinnern würde, wie die Abbildungsmatrix entsteht. Das kann ich machen, ansonsten kommt das gleich mit meinem Arbeiten. Ich sehe keinen Wunsch in die Richtung. Okay. Wissen wir denn schon irgendwas über das Bild von Alpha? Wenn es eine Klausuraufgabe wäre und ich würde Sie bitten, die Dimension des Bildes auszurechnen, dann wäre das eine gerechtfertigte Bitte, weil Sie das schon können. Wie würden Sie es machen?
Ja. So, wir wissen, dass das Bild von Alpha ganz B ist.
Warum?
Weil es ein Homomorphismus ist.
Sind alle Homomorphismen surjektiv? Frage ans Publikum: Sind alle Homomorphismen surjektiv? Nö. Nee, das heißt, die Dimension ist zwar nach oben beschränkt durch die Dimension von B, aber sie könnte kleiner sein, wenn sich dann die Abbildung nicht so ist. Also überlegen wir nochmal weiter. Wie kriegen wir unser Händler an das Bild? Ja?
Die Dimensionsformel?
Na, wenn ich es zu Fuß ausrechnen würde. Also sagen wir mal nichts, was irgendwie fancy ist, sondern einfach zu Fuß. Wie rechne ich zu Fuß die Dimension des Bildes aus? Wie finde ich eine Basis für das Bild? Oder zumindest ein Erzeugungssystem für das Bild? Ah, jetzt geht's. Dort? Sie?
Die Basis.
Basis von V abbilden und das kann ein erzeugendes System.
Ah, danke schön. Genau, da gab es irgendein Lemma, wo das drin stand. Wenn ich ein erzeugendes System habe und bilde ab, dann ist es dasselbe, als wenn ich, oder, ja, Erzeugnisbildung verträgt sich mit einem Homomorphismus. Das ist eine Ausdehnung der Homomorphie-Eigenschaft. Das heißt, ich kann anfangen, indem ich die Basis wegnehme aus Bemut und die abbilde. Das Erzeugnis der Bilder wird das Bild. Und dann ist nur die Frage, ob die Vektoren, die da stehen, eine Basis bilden oder ob es ein zu großes Erzeugungssystem ist, in dem Sinne, dass da etwas weniger abhängig geworden ist. Das kann ja passieren. Ha, das heißt, wenn ich zu Fuß losgehe und das Bild bestimmen möchte und die Dimension davon, dann kann ich mir einfach erstmal die Basisvektoren schnappen und die abbilden. Das schreiben wir auch anders hin. Bild ganz B ist oder irgendwie kleiner, aber auf jeden Fall landen wir da drin. Jetzt möchte ich eine Abbildung Beta definieren, von V nach K und M. K und M ist ein Vektorraum über K, der die gleiche Dimension hat wie B. V und M. Ist also isomorph dazu. Und ich möchte jetzt die Abbildung von V nach K und M so machen, dass ich die Basisvektoren auf die Zeilenvektoren von A abbilde. Diese Abbildung wird gleich besser heißen. Die schreibe ich natürlich auch noch ordentlich an. Aber erstmal ist die Idee, dass ich die Matrix A benutze, um eine Abbildung von V nach K auf M zu basteln. Das geht, weil die Zeilenvektoren von A in K auf M leben. Also kann ich auf diese Weise eine Abbildung definieren, die da landet. Das mache ich irgendwie geschickt, sodass es ein Homomorphismus wird. Bla bla bla. Und dann definiere ich eine Abbildung Phi von K auf M nach B, indem ich nämlich einfach hier die Standardbasis nehme und ich bilde die Standardbasisvektoren in der Reihenfolge, wie ich sie gegeben habe, auf die Cs ab da oben. Das passt ja von der Anzahl, also kann ich das machen und kriege dann einen Isomorphismus. Gleiche Dimension, ich bilde eine Basis auf eine Basis ab, das heißt, dieses Ding wird ein Isomorphismus und der Witz wird sein, dass man dann die Dimension des Bildes von Alpha sozusagen hier drin sehen kann. Und dass man so eine Beziehung kriegt zur Abbildungsmatrix und zum Rang. Das wird gleich die Idee sein. Das heißt, der Kunstgriff ist, den Umweg zu gehen über diesen Vektorraum K und M, also die Zeilenvektoren der Matrix wirklich zu benutzen. Das schreibe ich jetzt hin und ich glaube, wenn ich es hingeschrieben habe, wird diese Skizze noch ein bisschen klarer. Fangen wir also damit an, dass ich die Abbildung Beta ordentlich definiere. Sei Beta. Die Farbe ist ja eine Fortsetzung der Abbildung, die folgendes macht. Ich muss ja einfach nur sagen, was die mit einer Basis von V macht. Die Leute ab auf die Zeilenvektoren. die Anzahl passt, das sind n Zeilen. Ich lande da in K und M. Die lineare Fortsetzung ist dann also wirklich ein Homomorphismus von V nach K und M. Wenn wir das hier machen, dann nehmen wir uns die Basisvektoren B1 bis Bn her, gucken uns die Bilder an, das sind die Zeilen der Matrix, das Erzeugnis davon ist der Zeilenraum und die Dimension dieses Zeilenraums ist das. Ja,
der Raum.
Der Raum, genau. Das heißt, hier sehen wir zu Fuß, dass der Raum von A genau die Dimension des Bildes von Wetter ist, einfach nach Definition des Rahmens. Das schreibe ich dann einmal, wenn ich glaube, die Tafel wechseln. Da war das falsch, oder? War das eine Integrationsanalyse? Aber sie hat es auch gehört. Hat auch für jedes Element hier ein Bild. Und wir landen in B, weil wir ja auch Basisvektoren von B abbilden. Das heißt, wir bekommen hier wirklich einen Homomorphismus von K auf M nach B. Und die Eigenschaften gucken wir uns gleich noch an. Mehrere Hände, sie freuen sich so, ja?
Das
Superkoordinat. Das Superkoordinat, okay. Quatschen wir uns da durch. Diese beiden Räume haben die gleiche Dimension. Wie sehen wir die Surjektivität? Sie oder jemand anders, wie sehen wir die Surjektivität?
Danke. Die Basisvektoren der, von Km werden ja auch die Basisvektoren von B abgebildet. Das heißt, wenn die gleiche Anzahl von Basisvektoren diesen Raum erzeugt, dann müssen die Räume die gleiche Dimension haben.
Ja, beziehungsweise umgekehrt, gleiche Dimension hatten wir jetzt schon. Und da wir hier im Bild eine Basis sehen, nämlich CN und CN, erzeugen wir dann natürlich alles. Genau. Also eine Sojektivität, dann kommt das Superpolar und sagt, gleiche Dimension, Sojektiv, Vollsojektiv, fertig. Also haben wir diese Morphismus. Und für alle, die mich verstört angucken, kann ich das jetzt nochmal, was will ich da erklären? Ich schreibe mal das hin. Indem ich die Basisvektoren abbilde und dann die Bilder in der Zielbasis darstelle. Dann schreibe ich die Koeffizienten. Für BI muss ich also in die jede Zeile der Abbildungsmatrix gucken. Da stehen dann irgendwelche Koeffizienten. Diese Koeffizienten muss ich in der richtigen Reihenfolge an meine Basisvektoren C1 bis Cm kleben. Dann kriege ich eine Linearkombination und diese Linearkombination ist das Bild. Einverstanden? Das ist die Anwendungsvorschrift für eine Abbildungsmatrix. geschehen, deswegen ADJ mal die Basisvektoren CJ, die ich da durchlaufe. Das heißt, ich benutze die Abbildungsmatrix, die sich ja auf die Basen B und C bezieht, möglicherweise, um das Bild von B eben weiter hinzuschreiben. Jetzt mache ich weiter. Diese Kombination, die hier steht, mit den CJ, ist doch nichts anderes als, ich schreibe es hin und dann reden wir noch drüber, als die i-te Zeile der Matrix, also der i-te Zeilenvektor, AI1, Komma und so weiter, AIM, das ist die i-te Zeile meiner Matrix. Und wenn ich jetzt die Koeffizienten nehme und daraus eine Linearkonvention bilde, dann ist es so, als würde ich das als Koordinatenvektor auffassen mit der Basis C und alles richtig einsetzen. Das heißt, ich benutze in Wirklichkeit Phi. Ah, das war der Trick, deswegen haben wir Phi benutzt. Überlegen Sie nochmal, wie das aussehen würde. Wenn ich hier die Standardbasisvektoren stehen hätte, wäre es klar. Standardbasisvektor würde zum Beispiel bedeuten, ich habe nur vorne eine 1, das heißt, ich würde nur C1 benutzen und dann würde ich von Phi auf C1 abgebildet werden. Das heißt, es ist genau das, was wir wieder abbilden wollen. Genau für diesen Schritt haben wir geeignet. Und dementsprechend kann ich das jetzt auch in Beta ausdrücken, denn auf diesen Vektor komme ich, wenn ich, wo steht's? Das ist die andere Tafel. Wenn ich die i auf den i-ten Zeilenvektor von A abbilde, das ist das, was Beta macht, dann komme ich von bi zu diesem Zeilenvektor. Das heißt, hier steht bi hoch Beta hoch phi, was das gleiche ist wie bi angewandt Beta Stern. Die Idee dieser ganzen Operation war, deswegen habe ich es drin gemacht, sich klar zu machen, dass man die Abbildung mit Alpha auch ausdrücken kann durch die Abbildung mit erst Beta und dann phi. Was wissen wir, wenn Basisvektoren von zwei Abbildungen von Homomorphismen gleich abgebildet werden? Sie haben zwei Abbildungen, Alpha und Reiterstein Phi, und das sind Homomorphismen, und die machen mit den Basisvektoren dasselbe. Was können wir dann schlussfolgern? Wie war das nochmal bei Homomorphismen, wenn wir auf einer Basis dasselbe tun? Dann sind sie gleich. Genau, das ist ja das Schöne bei Homomorphismen. Die sind durch eine Basis und die Bilder davon völlig festgelegt. Das heißt, wenn die auf einer Basis dasselbe tun, dann machen sie überall auf der Welt dasselbe. Und dann stand für einen Satz, nämlich Satz 5, die Tafel ist leider zu Ende. Ich schreibe das da unten hin und lese es auch nochmal vor. Aussatz 5 folgt. Deswegen habe ich da dazu geschrieben, dass es Homomorphismen sind, damit der Satz anwendbar ist. Folgt Alpha gleich Beta Stern Phi. Und jetzt basteln wir zusammen, was da in Informationen steht. Der Rang von A ist das gleiche wie irgendwo steht. Die Dimension vom Bild von Beta. Und das ist jetzt dasselbe wie die Dimension vom Bild von Alpha und das Gleichheitszeichen, weil ich noch kommentieren will. So. Alpha und Beta unterscheiden sich nur dadurch, dass da noch ein Isomorphismus hinterhergehen wird. Wie verändert sich, wenn wir einen Isomorphismus anwenden, die Dimension? Gar nicht, genau. Danke. Danke für das deutliche Kopfschütteln. Gar nicht. In dem Moment, wo ich einen Isomorphismus sehe, weiß ich, dass Staat und Zwei-Raum die gleiche Dimension haben. Und deswegen sind solche Kunstgriffe wie der hier so wertvoll. Wenn Sie Abbildungen haben, die sich nur um einen Isomorphismus unterscheiden, dann müssen die Bilder die gleiche Dimension haben. Und das haben wir. Und dann haben wir alles zusammen gewusst. Was für Fragen? Was für Fragen haben Sie, bevor wir weitermachen? Und ich habe es ja schon angekündigt, das kann man jetzt ganz toll mit unserer tollen Dimensionsformel kombinieren, mit Kern und Bild und Gedöns. Da kann man jetzt immer schön den Rang der Abbildungsmatrix reinstecken und sich freuen. Noch irgendwas zu dem Beweis? Ich sehe nichts, dann gucken wir weiter. Lemma 6.14 ist vorbei, Lemma 6.15 ist so eine Standardaussage, die man einfach braucht und die gut zum Üben ist, deswegen ist es eine Übung. In Lemma 6.15 steht, dass Invertierbarkeit von Matrizen gleichwertig dazu ist, dass sie vollen Rang haben. Und wir reden hier nur über quadratische Matrizen, da ist dann klar, was mit vollem Rang gemeint ist, nämlich Anzahl der Zahlen und Spalten. So, das wird irgendwie in der Übergangsserie vorkommen und Variationen davon sehen wir aber im Laufe der Vorlesung noch öfter und die werden wir auch beweisen, sodass Sie also, wenn Sie gar keine Idee haben, dann mal so gucken können in den Beweisen, die jetzt noch kommen, wo steckt da was drin, was ich für dieses Lemma verwenden kann. Und jetzt kommt ein Konzept, das passiert in dieser Vorlesung nicht so oft, aber es passiert so 2-3 Mal, dass wir was einführen, was wir nur kurz brauchen und was wir dann später eigentlich wieder vergessen können. Aber für den Moment ist es hilfreich und es könnte sein, dass in anderen Vorlesungen solche Wörter verwendet werden und deswegen ist es gut, wenn Sie es hier einmal gehört haben. Das Wort, auf das ich mich beziehe, oder die Wörter, auf die ich mich beziehe, sind die Wörter Äquivalenz bzw. Kongruenz bzw. Ähnlichkeit von Matrizen. All diese Wörter werden verwendet für das, was ich hier beschreibe. Manchmal genauso, manchmal nur so ähnlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das, ja, was heißt ärgerlich? Es macht das Leben interessant, dass dann manchmal Leute Wörter verwenden, aber nicht ganz so, wie man die schon kennt. Das heißt, da muss man immer nachgucken. Bei all diesen drei Wörtern habe ich schon Definitionen gesehen, die genau sind wie meine, aber auch schon welche, die leicht anders sind. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Wir haben jetzt zwei Matrizen der Größe n kreuz n über dem gleichen Körper k. Und wir wollen definieren, was das heißt, dass die äquivalent sind. Gemeint ist damit, oder kongruent oder ähnlich, und gemeint ist damit in dieser Vorlesung, dass man die eine aus der anderen rausrechnen kann, indem man vorne und hinten mit einer invertierbaren Matrix passender Größe multipliziert. Und um zu motivieren, warum diese Sprache vielleicht kurz in der Vorlesung sinnvoll sein könnte, möchte ich nochmal auf das Thema Basiswechsel kommen. Denn im Basiswechselsatz haben wir ja genau das gesehen. Wir hatten eine Abbildungsmatrix, wollten andere Basen haben vielleicht und dann haben wir vorne und hinten jeweils mit einer Basiswechselmatrix multipliziert und die sind invertierbar, wie wir wissen, um auf die neue Abbildungsmatrix zu kommen. Das heißt, das ist ein Spezialfall von dem, was hier steht. Das ist ein Fall von ähnlichen Matrizen. Dementsprechend ist das auch mein erstes Beispiel. Wir haben sowas schon mal gesehen, wir wissen, dass wenn wir die gleiche Abbildung haben, bla bla bla, gleiche Räume, dass dann alle Abbildungsmatrizen zu dieser Abbildung zueinander äquivalent sind in diesem Sinne. Einfach weil sie auseinander hervorgehen durch Basiswechselmatrizen. Ja, ist jetzt noch nicht so spannend. Aber wir werden einen Zusammenhang zum Rang sehen und das ist der Grund, warum ich das Konzept hier kurz einführe. Wir können das dann später so jedenfalls fast wieder vergessen. Vielleicht noch ein Mini-Beispiel. Oh ja, es ist tatsächlich wieder Matrix-Multiplikation in der Öffentlichkeit. Ich behaupte, dass die folgenden beiden Matrizen, die ich hinschreibe, kongruent sind. 2, 1, 1, 0 und... Achso, das Zeichen dafür ist jetzt gerade so eine Doppelschlange. Aber das mache ich jetzt halt so und das machen andere Leute wieder anders. Das heißt, auch das können wir dann später wieder vergessen und können das Zeichen wieder für was anderes verwenden. Jetzt gerade heißt es Äquivalenz der Matrizen. 2, 1, 1, 0 behaupte ich, ist äquivalent zur Matrix minus 1, minus 2, 0, minus 1. Denn, ja, was muss ich zeigen? Ich muss mir zwei invertierbare Matrizen ausdenken, die vorne und hinten ran multipliziert halt aus der einen die andere ergeben. Na, dann schreibe ich mal, welche hin, die das tun. Das eine ist minus 1 mal die Einheitsmatrix. Die sieht sehr invertierbar aus. sie auch. Und dann kann ich noch verwenden 0, 1, 1, 0. Die sieht auch sehr invertierbar aus. Ist sie auch. Und wenn ich das jetzt alles richtig zusammen multipliziere, dann passt es. Übrigens, nur mal kurz. Wollen wir kurz darüber sprechen, wie einfach es ist, bei diesen beiden Matrizen zu sehen, dass die vollen Namen haben? Hingucken, fertig. Das ist noch einfacher, als sich die inverse Matrix auszudenken. Nur so, ne? Lemma 6, 15. Ne? Wo? Aber wir machen nochmal die Rechnung zum Testen. Rechnen wir einmal alles aus. Minus 1, 0. 0, minus 1. Stern 2, 1, 1, 0. Klammern muss ich nicht setzen, weil Matrixmultiplikation assoziativ ist. Was habe ich noch? 0, 1, 0. Los geht's, dann mache ich mal, weil ich mir nicht so viel aufgeschrieben habe, die ersten beiden. Und ich rechne jetzt und schreibe hin, und wenn Sie wollen, dass ich die ganze Zeit beim Rechnen rede, dann müssen Sie mir das sagen. Erstmal habe ich hier für die erste Zeile und die erste Spalte minus 2. Dann habe ich minus 1. Dann habe ich nochmal minus 1. Dann habe ich 0. Dann bleibt die zweite Matrix übrig, die da. Und dann habe ich minus 1. Und dann habe ich minus 2. Und 0. Und nochmal minus 1. Vergleichen. Passt. Hier die linke, das ist die hier in der Mitte steht. Und die rechte ist die hier draufgekommen ist. Also haben wir es richtig gerechnet. Ich freue mich kurz. Ja.
Darf ich fragen, wie Sie auf die zwei Matrizen minus 1, 0, 0, minus 1 und 0, 1, 1, 0 gekommen sind?
Dürfen Sie, aber ich erinnere mich nicht mehr. Ich rechne ja so viel Kram und so viele Aufgaben, dass dann ab und zu sowas dabei abfällt. So eine Nebenrechnung, bei der ich denke, ach ja cool, das kann ich recyceln zu einem Beispiel für das und das und das. Das heißt, es war gar nicht so, dass ich mit diesen beiden Matrizen angefangen und dann gesucht habe, was ich benutzen kann, sondern es war eine Rechnung, die irgendwo anders mal so abgefallen ist. Ja, das ist die ehrliche Antwort.
Und wie können, wenn wir jetzt zeigen wollen, dass zwei Matrizen äquivalent sind, wie können wir dann gut auf so zwei Matrizen A und B kommen?
Das ist eine hervorragende Frage, die ich beantworten möchte mit am besten gar nicht. Ich antworte mit Lemma 616. Und ich möchte noch eine Antwort geben, wie gut, dass es Computeralgebra-Programme gibt. Ja, Teil der Theorie, die wir entwickeln, führt ja später zu Algorithmen, die in Computeralgebra-Systemen dazu führen, dass wir diese schrecklichen Rechnungen, diese schönen, interessanten Rechnungen nicht machen müssen. Und dass wir insbesondere dann nach solchen Matrizen einfach fragen können und nicht selber rumrechnen müssen. Ja, meine Antwort ist also ganz klar, einfach, wenn es irgendwie geht, nicht machen. Sondern zum Beispiel zeigen, dass die Matrizen einfach den gleichen Rang haben und dann Lemma 616 zitieren. Ja, danke. Das war nicht abgesprochen, aber das war die perfekte Frage, um Lemma 616 zu motivieren. Aber bevor wir uns das angucken, möchte ich Sie fragen, ob Sie zu dem Beispiel jetzt noch oder zu dem Konzept Äquivalenz-Kongruenz noch irgendwelche Fragen haben. Dann nehmen wir das erstmal so hin. Sind vielleicht ein bisschen erleichtert, dass wir jetzt nicht ständig invertierbare Matrizen finden müssen, die irgendwas können. Gut. Was kann denn Lemma 616? Lemma 616 ist mal wieder aus der Kategorie, irgendwelche Aussagen sind gleichwertig. Wir haben zwei Matrizen der gleichen Größe, n kreuz n über den gleichen Körper k, und wir behaupten, dass man die Äquivalenz oder Kongruenz der beiden Matrizen daran erkennen kann, dass sie den gleichen Rang haben, das steht in C. Oder, und das kann hilfreich sein, auch wenn es jetzt vielleicht unnötig kompliziert aussieht, manchmal kann man das daran sehen, dass das Abbildungsmatrizen sind für den gleichen Homomorphismus, nur möglicherweise zu verschiedenen Basen. Und ich habe schon erlebt, dass beide Richtungen praktisch sind. Manchmal ist die Richtung praktisch, dass man die Abbildungsmatrizen hat und dass man erkennt, dass die gleichen Rang haben durch dieses Lemma. Aber manchmal ist es auch umgekehrt so, dass man Matrizen des gleichen Rangs hat, mit denen man irgendwas machen möchte, und dass dann die Interpretation als Abbildungsmatrizen hilfreich sein kann. So, also Ja, so viel zur Verwendung dieses Lemmas, aber vielleicht sind wir erleichtert, dass wir da jetzt mehrere Möglichkeiten haben, wie man Äquivalenz zeigen kann. Und da könnte man jetzt noch mehr mitmachen, man könnte sich dieses Konzept noch weiter überlegen und wie man dann Matrizen quasi in so Klassen einteilen kann. Man kann sich also überlegen, dass da mit einer Äquivalenzrelation definiert werden kann, bla 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 bla. Machen wir nicht. Wir benutzen den Begriff jetzt so sehr, wie wir ihn brauchen, und danach hören wir dann damit wieder auf. Ja, da sind jetzt drei Sachen zu zeigen und da ist noch Platz. Ich werde ein bisschen wischen und dann schreibe ich Ihnen erstmal so ein Schema auf, wie der Beweis funktioniert. Ich werde Ihnen aus psychologischen Gründen ein bisschen sagen, welche Richtung wie schwierig und wie kompliziert ist, und dann legen wir los. Von denen wir zeigen sollen, dass sie gleichwertig sind. Hier ist das Beweisschema. Wieder mit Pfeilen, also abgekürzt, ne, ist von einem Schmierzettel, ich schreibe es gleich ordentlich hin. Wir haben A, B und C. Und wir machen das so: Wir zeigen aus A folgt C. Wir zeigen aus C folgt B. Und dann am Ende aus B folgt A. Dann haben wir die Gleichwertigkeit gezeigt. Und jetzt kommt die Psychologie. Es gibt hier bei diesen drei Implikationen, die wir zeigen wollen, zwei ganz einfache, also das Hingucken oder ein Zitat oder so, und eine lange Nervchen. Ja, ein bisschen, aber halt länger. Und ich habe beschlossen, mit einer einfachen anzufangen, dann die Nervchen zu machen und zum Schluss wieder einfachen. Das heißt, wir starten jetzt mit aus A von C und das ist vergleichsweise einfach. Okay, da haben wir also jetzt, dass M1 und M2 kongruent sind. Das heißt, wir können solche invertierbaren Matrizen finden und das dann alles da so hinschreiben. Und jetzt müssen wir eigentlich nur in Anführungsstrichen, überlegen, dass Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix den Rang nicht verändert. Dazu habe ich einen Spickzettel. Dem ist nicht klar, warum das ausreichend ist bei aus A folgt C. Wir wollen ja sehen, der Rang ändert sich nicht, also die beiden haben den gleichen Rang. Der Unterschied zwischen den beiden ist Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix, einmal von links, einmal von rechts, mit passender Größe. Wenn ich also jetzt nur begründe, dass diese Matrixmultiplikation mit den invertierbaren Matrizen den Rang nicht verändert, dann ist es das. Haben wir da erstmal Konsens? Dann schreibe ich nämlich das Argument jetzt hin und warum das ausreichend ist. Dafür reicht es, zu zeigen, dass Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix den Rang nicht verändert. Und wie ich argumentiere, nochmal verändert habe, weil nämlich ein paar Sachen sonst vielleicht eine Übungsaufgabe geworden wären. Eine wird es vielleicht auch immer noch, aber da werde ich trotzdem die Idee erklären und deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen improvisiert. Aber das kennen wir ja, damit kommen wir ja klar. Ich möchte gerne verwenden, dass wir jede Matrix als Abbildungsmatrix interpretieren können und, was wir gerade gezeigt haben, dass der Rang einer Abbildungsmatrix uns angibt, wie groß die Dimension des Bildes ist. Und das heißt, ich möchte diese Geschichte hier mit der Matrixmultiplikation interpretieren als Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und dann steht das Argument einfach da. Mal wieder profitieren wir also davon, dass wir wechseln können zwischen der Sprache der Matrizen und der Sprache der Abbildung. Ich schreibe mal das dazu hin. Mit Satz 6,5 sei Alpha. Jetzt muss ich mir überlegen, wie groß die Räume sein müssen. Ich komme von M1 zu M2 durch so eine Matrixmultiplikation. Ich mache jetzt nur eine und ob ich das von rechts oder links mache, ist egal. Also mache ich das jetzt von, ja, ist egal, von welcher Richtung. Aber ich muss mir die Größe der Matrix einmal kurz überlegen. Und M1 hat N Zeilen und M Spalten. Also kann ich das interpretieren als Abbildungsmatrix von K auf N nach K auf N. Jetzt also Alpha aus Norm K auf N nach K auf M. So, das brauche ich jetzt noch irgendwelche Basen vielleicht? Jein, ich glaube, ich muss sie nicht hinschreiben. Sei das so, dass M1 eine Abbildungsmatrix zu Alpha ist und die Basen sind mir gerade egal, die brauche ich nicht. Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix von dieser Abbildungsmatrix M1, wie ich die jetzt interpretiere, entspricht dann ja der Hintereinanderausführung von diesem Alpha mit einer weiteren Abbildung. Das ist unser Lemma, das sagt, Matrixmultiplikation ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Und hier kommt der Witz, das war ein Lemma aus der letzten Vorlesung. Was weiß ich über die Abbildung zu einer Abbildungsmatrix, wenn die Abbildungsmatrix invertierbar ist? Da wird sich wieder gefreut. Schön. Vielleicht darf ich mich mit freuen.
Meine Behauptung war, sie ist die.
Ihre was?
Meine Behauptung, oder ich habe vermutet, dass die Abbildung dann die ist.
Ah, Behauptung war das Wort. Ja, das ist völlig richtig. Genau.
Sonst war halt.
Ja, genau. Wenn die Abbildungsmatrix invertierbar ist, dann ist die dazugehörige Homomorphismus bijektiv. Und das nutzen wir jetzt auch. Multiplikation mit einer invertierbaren Matrix. Mit einem Homomorphismus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Je nachdem, ob ich vorne oder hinten die invertierbare Matrix dranhänge, ist es dann halt ein Homomorphismus von K auf N in sich selbst oder von K auf N in sich selbst. Das will ich jetzt nicht spezifizieren, weil mir gerade egal ist, auf welcher Seite wir das machen. Deswegen schreibe ich von K auf N, beziehungsweise K auf M, je nachdem, ob wir auf der linken oder auf der rechten Seite sind, von M1. Und jetzt zitiere ich das Lemma, in dem steht, dass invertierbare Abbildungsmatrizen von bijektiven Abbildungen herkommen. Das war Lemma 6,11. Wenn ich einen Isomorphismus anwende, dass sich dann die Dimension nicht verändert. Isomorphismus heißt, Start- und Zielraum haben die gleiche Dimension. Wenn ich also jetzt irgendwas mit Alpha abbilde und habe dann das Bild und mache dann Hintereinanderausführungen mit einem Isomorphismus, dann ändert sich die Dimension nicht mehr. Die bleibt danach gleich. Das haben wir vorhin gesehen. Das haben wir benutzt, um den Rang, um diese Beziehung mit dem Rang da herzuleiten. Und dasselbe machen wir jetzt. Jetzt können wir nämlich verwenden, dass der Rang von M1 dasselbe ist wie die Dimension des Bildes von Alpha. Das haben wir vorhin gezeigt. Und wenn wir jetzt vor oder hinter Alpha einen Isomorphismus anwenden, ändert sich die Dimension des Bildes nicht mehr. Das heißt, der Rang ändert sich auch nicht. Das Ist das nicht schön? Wir verwenden also Lemma, was war's? 614. Und jetzt kommt der Disclaimer, der an solchen Stellen immer kommt, denn ich habe jetzt viel gesagt und nur relativ wenig hingeschrieben an dieser Stelle. Wenn Sie das einmal ordentlich ausgelegt sehen wollen, mit allen Zitaten und auch mit einer Feinunterscheidung, ob die invertierbare Matrix links oder rechts steht, dann sagen Sie es schon. Und dann kriegen Sie eine Podcast-Folge, wo das einmal ausgelegt ist. Das war die erste Richtung aus A von C. Jetzt kommt die Richtung aus C von B. Und das ist die, die so ein bisschen, na, das ist alles nicht schlimm, aber es ist irgendwie notationsintensiv. Das heißt, da haben wir etwas mehr zu schreiben. Das ist doch richtig, was du gesagt hast? Aus B von C? Nee, aus C von B. Genau. Aus C von B, wenn ich mich täusche, ist das die etwas längere. Ja. Aus C von B. Was ist der Plan? Wir haben jetzt zwei Matrizen, von denen wir nur die Information haben, dass der Rang gleich ist. Und wir wollen da jetzt irgendwas Abbildungsmäßiges rausfinden. Das ist nicht ohne. Das ist nicht ohne. Dieses Phi zu finden, ist nicht ohne. Und deswegen gehen wir auch so eine Art Zwischenschritt. Und den möchte ich erstmal kurz erzählen, wie der geht. Also quasi die Philosophie dahinter, was wir da machen. Wir können doch erstmal mit M1 anfangen und sagen, na, es ist so eine Matrix, wir wissen, dazu gehört irgendein Vektorraumhomomorphismus mit Räumen der richtigen Größe, mit irgendwelchen Basen, das können wir erstmal machen. Das heißt, dann haben wir so einen Kandidaten für Phi und die Puzzlearbeit beginnt dort, wo wir jetzt den Zusammenhang zu M2 herstellen wollen. M2 hat ja mit M1 erstmal nichts zu tun, die haben nur gemeinsam, dass sie den gleichen Rahmen haben. Das heißt, wenn ich mir für M1 eine Abbildung gebastelt habe, die irgendwas tut, dann habe ich erstmal keine Idee vielleicht, wie ich jetzt für die Matrix M2 was basteln kann, was mit der gleichen Abbildung funktioniert. Und da kommt unsere Idee ins Spiel. Wir basteln also erst Phi zu M1 und jetzt geben wir eine Serie von kleinen Zwischenschritten, um die Idee zu kriegen, wie man benutzen kann, dass die beiden Matrizen den gleichen Rahmen haben. Die Idee ist nämlich jetzt, dass man sich von M1 sozusagen weiter wuselt und ich mache absichtlich so einen komischen Pfeil, weil es einfach so ein bisschen wuselig ist, zu einer Matrix, bei der man den Rang sofort sehen kann. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass da so ein paar Zeilen stehen. Diese Zeilen sind paarweise verschieden und bilden eine linear unabhängige Menge. Das heißt, ich muss nur zählen und sehe, was der Rang ist und der Rest sind Nullzeilen. Das heißt, ich baue hier so eine Matrix. Hier ist irgendwo 2 und hier ist überall 0 und hier oben sehe ich den Rang. Gleicher Rang wie M1. Also auch gleicher Rang wie M2. Also kann ich jetzt versuchen, aus der anderen Richtung zu kommen und für M2 auch sowas zu machen und dann quasi über den Umweg von solchen Matrizen, bei denen man den Rang so ablesen kann, irgendwie bei M2 zu landen. Das heißt, dass wir Basiswechsel verwenden als Idee, aber um zu sehen, wie man den gleichen Rang überhaupt einsetzen kann, muss der Basiswechsel so sein, dass man zwischendurch Matrizen dieser Form hat. Das ist so ganz grob die Idee von dem, was wir jetzt machen. Gesund. Dann fange ich mal an hinzuschreiben, was ich gerade erzählt habe. Von der Größe her ist es ja so, dass die Matrizen M1 und M2 so sind, dass wir da immer in K auf N starten können und in K auf M landen können. Und können dann Abbildungen definieren und suchen uns einfach Basen. Das heißt, ich fange jetzt erstmal an mit einer Basis B1 Hut für K auf N, so wie es da steht, und C1 Hut von K auf M. Und dann finde ich eine Abbildung phi, für die M1 dann mit diesen Basen eine Abbildungsmatrix ist. Da ist erstmal nichts passiert, das ist nur Satz 6, 5. Dein 1-Hut bzw. 1-Hut geordnete Basen von Rn bzw. Rm und sein muss ich gucken, das habe ich auch tatsächlich schon viel genannt, weil ich nämlich denke, dass das das viel wird, was es am Ende tut. Wir müssen nur lange genug basteln. Sein Satz 6,5 phi, ein Homomorphismus von Kn nach Kn, Jahre nach Zeit, so dass M1 die Abbildungsmatrix ist für phi, die man bekommt, wenn man diese beiden Basen benutzt, B1 und C1. Das ist jetzt mein Basislager, mein Startpunkt, an dem ich beginne zu basteln. Und das steht sogar genauso in meinen Notizen. Jetzt müssen wir uns nur noch um M2 kümmern. Ja, dann kümmern wir uns mal. Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Hier haben wir einen Homomorphismus. Die Dimension des Startraums, also N, ist dasselbe wie die Dimension des Bildes plus die Dimension des Kerns. Kern, keine Ahnung, aber Bild, Ahnung. Das ist nämlich der Rang von M1. Das können wir jetzt erstmal hinschreiben. Ich sage gleich nochmal, was die Sachen sind, aber erst kommen die Nummern, sonst vergesse ich die wieder. Satz 5, 6 steht die Dimensionsformel für Vektorraumhomomorphismen. Dimension des Startraums gleich Dimension vom Kern plus Dimension vom Bild. Das habe ich hingeschrieben. Die Dimension vom Startraum ist n. Und dann habe ich hinten nicht das Bild hingeschrieben, sondern ich habe direkt den Rang von M1 hingeschrieben und das ist Lemma 6, 14. Und das wird uns dann gleich zur Gestalt von unserer neuen Matrix führen. Denn hier ist meine Idee. Ich möchte mir eine Dimension vom Kern hernehmen, wenn ich eine Basis für den Kern finden. Die Dimension sagt mir, wie groß so eine Basis ist. Ich fange also an mit einer Basis vom Kern. Dann erweitere ich die zu einer Basis vom ganzen Raum. Und wenn ich diese Basis zugrunde lege für eine Abbildungsmatrix, dann weiß ich ja, dass die ersten paar Vektoren, nämlich die, die aus dem Kern kommen, auf 0 gehen, das heißt, dann entstehen Nullzahlen. Ich kann jetzt die Kernleute am Anfang hinschreiben, dann sind die Nullzahlen oben, oder ich schreibe sie ans Ende, dann stehen die Nullzahlen unten, völlig egal. Irgendwo in der Matrix und am besten so im Block sehe ich dann so ein paar Nullzahlen. Die gehören zum Kern, der Rest gehört zum Bild. Sozusagen. Ergibt es Sinn, sich eine Basis herzunehmen, die so sortiert ist? Denn dann kann ich direkt den Rang sehen, das ist ja gerade der Witz. Der Rang dieser Matrix ist dann sofort erkennbar. Der ist der Rang der Teilmatrix, die ich bekomme, wenn ich nur die Zeilenvektoren betrachte, die nicht zu den Kernbasisvektoren gehören. Ich schreibe das mal auf. Ich gebe mir Mühe, das verständlich aufzuschreiben. Die Dimension vom Kern soll L heißen. Und jetzt beginne ich mit einer geordneten Basis für den Kern und setze die fort. V1 bis VL soll eine geordnete K-Basis für den Kern sein. Ist das noch lesbar? Ich hoffe, ich werde nicht zu klein. Hinten, das ist noch erkennbar für Sie? Ja, okay. Dann ergänze ich die. Und die ergänzten Vektoren, die müssen jetzt halt so heißen, dass es irgendwie Sinn ergibt. Also V, L plus 1 bis hin zu V, M. Der Kern ist ja ein Teilraum vom Startraum, also von K auf M. Das heißt, wenn ich da zu einer Basis ergänzen möchte, brauche ich am Ende N-Vektoren. Also muss ich jetzt noch von V, L plus 1 weiterzählen scrollen. Dann kriege ich von der Anzahl her zumindest das Richtige. Wir ergänzen mit diesen Vektoren in dieser Reihenfolge zu einer geordneten K-Basis. Und das ist eine Übergangsbasis, die wir für diesen Bastelschritt benutzen. Deswegen nenne ich die B3-Hut, glaube ich. Ja. B3-Hut von K-L. Okay, jetzt habe ich also diese Basis. Und ich habe vorhin schon die Idee erklärt, warum ich so eine besondere geordnete Basis haben möchte. Nämlich, weil ich weiß, dass dann meine Abbildungsmatrix eine schöne Gestalt hat, wo da so ein paar Nullzahlen stehen. Ich möchte aber noch mehr machen. Ich möchte mir nämlich die Einschränkung angucken, von Phi auf das Erzeugnis von diesen Vektoren, die ich ergänzt habe. Ich nenne mal das Erzeugnis von diesen Leuten U. System sogar eine Basis stehen für U, denn das ist eine Teilmenge einer Basis, also eine fingerunabhängige Menge. Hier habe ich jetzt diese Leute. Und wenn die Einschränkung von Phi auf diesen Teilraum injektiv ist, dann bedeutet das, dass diese Menge von Vektoren nach dem Abbilden linearunabhängig bleibt. Das war so ein Lemma, ich glaube Lemma 5.2. Und dass wir linearunabhängig bleiben, bedeutet, dass wenn wir dann die entsprechenden Zeilen der Abbildungsmatrix angucken, dass dann die Anzahl der Zeilen uns die Dimension des Raums angibt, den wir erzeugen, also den Rang. Das heißt, das ist der Schlüssel zu einer Matrix in dieser Form. Warum ist die Einschränkung injektiv? Naja, der Witz ist doch, dass wir hier ergänzt haben von der Basis vom Kern. Wenn ich den Kern also mit umschneide, dann ist der Durchschnitt nur die Menge, die nur den Nullvektor enthält. Wenn da was anderes drin läge, dann könnte man es ja auf zwei verschiedene Arten als Linearkonvention schreiben, in der gleichen Basis. Einer mit diesen Leuten und einer mit diesen Leuten. Und das geht nicht. Das ist mal wieder der Nachhilfe. Okay, schreiben wir das hin. Denn mit der Nachhilfe. Menge, die nur den Nullvektor enthält. Und was ist der Zusammenhang zur Injektivität? Naja, wie immer. Injektivität ist gleichbedeutend bei Homomorphismen damit, dass der Kern nur aus dem Nullvektor besteht. Wenn ich also jetzt die Einschränkung von Phi auf U betrachte und den Kern davon ausrechne, dann ist es so, als wenn ich den Kern der ursprünglichen Abbildung mit U schneide. Und wenn da nur der Nullvektor drin liegt, dann ist der Kern dieser Einschränkung auch nur die Menge, die nur den Nullvektor enthält. Okay, jetzt kommt also das passende Lemma. Lemma 5.2, das habe ich mir sogar richtig gemerkt, und sagt uns, dass wenn ich jetzt diese Basisvektoren nehme und die abbilde, dass von der Gewinnlinie unabhängige Menge rauskommt. Und auch mit der gleichen Größe. Leute sind paarweise verschieden. Und sie bilden eine linear unabhängige Menge. Wo liegt diese linearunabhängige Menge? Naja, wir haben hier Leute aus Km mit Phi abgebildet. Phi geht von Km, irgendwo steht es, da, nach Km. Das heißt, die Bilder liegen jetzt alle in Km. Und eine linearunabhängige Menge von Vektoren kann ich immer zu einer Basis ergänzen. Also ergänzen wir jetzt diese Leute, diese Bilder, zu einer Basis von Km. Denn wir haben ja noch nicht genug Notation. Ich schreibe jetzt eine geordnete K-Basis von Km hin und sage dann, dass in der Menge der beteiligten Vektoren die Menge dieser Vektoren eine Teilmenge sein soll. Sei W1 ist Wm. Eine geordnete K-Basis von Km, so dass, jetzt kommt das, was ich gerade gesagt habe, die Menge dieser Bilder soll eine Teilmenge sein von der Menge der Vektoren, die ich hier verwendet habe. Nur noch kurz die Idee erklären, warum wir jetzt bei einer Matrix dieser Form angekommen sind. Und diese Idee halten wir dann fest und dann können wir in der nächsten Vorlesung genau da wieder einsteigen und den Beweis zu Ende führen. Wenn ich jetzt in der Basis mit den Vs starte und mit Phi abbilde und eine Abbildungsmatrix hinschreibe, wo die Zielbasis die mit den Ws ist, dann wissen wir jetzt, wie diese Abbildungsmatrix aussieht. Da stehen nämlich ein paar Nullen für die Vs, die aus dem Kern kommen. Und danach stehen da einfach nur so Zeilen mit Nullen und Einsen. Eine Eins immer dann, wenn ein solcher Basisvektor getroffen wird. Und sonst halt lauter Nullen. Das heißt, es ist eine Matrix, die so schön und einfach ist, wie sie nur sein kann. Lauter Nullen und Einsen. Und man kann auch sofort den Rang ablesen. Das heißt, es ist das hier noch etwas besser, als ich es hinzugezogen habe. Und wie genau man das macht und warum das so hilfreich ist, das sehen wir dann in der nächsten Vorlesung, wenn wir den Beweis zu Ende machen. Okay? Bis dann.